Liebe Gemeinde, was werden die anderen denken? Was halten die anderen bloß von mir? Was sollen die Leute sagen? Wir alle kennen solche Gedanken, oder? Ich muss immer an einen Studienfreund denken, der irgendwann Pastor in einer Gemeinde wurde und der als erstes die Rollläden, die elektrischen Rollläden in seinem Haus so einstellte, dass sie immer um 7 Uhr hochgingen, auch wenn er noch weiter schlief. Aber er dachte, was sollen sonst die Leute denken? Der Pastor schläft lang, er ist faul. Oder wenn die Kinder aus dem Haus gehen, guckt meine Frau immer, dass die Kinder ordentlich angezogen sind. Was sollen sonst die Leute denken? Oder als unsere Kinder mal losgezogen sind zum Laterne singen, habe ich mir vorher angehört, was die Kinder so singen, denn was sollen sonst die Leute sagen? Oder wir überlegen, dass wir uns ein Auto jetzt neu kaufen. Und dann ist auch ein Gedanke, was sagen eigentlich die Leute, wenn ich mit so einem Auto jetzt fahre? Also keine Sorge, ist jetzt nicht was weiß ich was. Aber ein Gedanke, der dabei schwingt. Es ist uns wichtig, was andere über uns denken. Egal, ob ich nun Pastor bin oder Presbyter oder Ehrenamtlicher, Vater, Großvater, jung, alt. Übrigens ist das an kleinen Kindern manchmal so erfrischend, dass sie das gerade nicht tun und ganz ungeniert in der Nase bohren. In unserem Abschnitt heute geht Paulus auf dieses Thema ein. Ich möchte zuerst den Abschnitt anschauen, ein bisschen bedenken und dann langsam auf unser Thema heute kommen, den Advent und die Vorbereitung. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt, und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Herr, und nun bitten wir dich, dass du redest. Gib uns offene Herzen, die hören, und offene Ohren. Amen. Liebe Gemeinde, damals in Korinth gab es Streit. Die Gemeinde spaltete sich auf in verschiedene Gruppen. Die einen hielten zu Paulus, die anderen zu Petrus, wieder andere zu Apollos, andere nur zu Jesus. Vielleicht waren es die Liberalen und die Konservativen, die Laxen, die Eifrigen, die Rechtgläubigen, wir wissen es nicht genau. Aber in der Kirchengeschichte bis heute ist es immer ein ähnliches Prinzip. Vielleicht sind es heute die Impfbefürworter und die Impfgegner. Und die Gruppierungen verurteilen sich gegenseitig. Und Paulus, der in der Ferne ist, noch dazu. Und nun schreibt Paulus diesen Brief. Er will die Gemeinde wieder auf das Zentrum ausrichten. Und dazu stellt er am Anfang das Kreuz in den Mittelpunkt und sagt, auf Jesus, den Gekreuzigten, kommt es an in Kapitel 2. Und dann relativiert er das Tun von uns Menschen und sagt, Gott hat gepflanzt, Jesus ist der Grund, wir wässern doch nur, wir helfen doch nur, wir sind nur Mitarbeiter. Gott tut das Entscheidende, wir haben keinen Grund, uns zu überheben. Kapitel 3. Und jetzt in Kapitel 4 redet er über das Urteilen. Dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Also er macht klar, es geht letztlich nicht um uns, sondern wir sollen die Menschen auf Jesus und auf Gott hinweisen. Was sollen nur die Leute von uns denken? Die spannende Frage ist, was sollen die Leute von Jesus denken, von Gott denken? Wir sollen dazu beitragen, dass der Blick nicht auf uns, sondern auf Gott gerichtet wird. Wir sind Auszubildende, Schüler von Jesus, nicht die Meister und die Herren, die selber im Mittelpunkt stehen sollen, sondern wir sind Diener und Gehilfen. Und als solche sendet uns Jesus in diese Welt, um zu tun, was er tat, zu helfen, Gutes zu tun, zu dienen, für andere da zu sein, Licht und Salz in einer Welt zu sein. Das ist das eine, wir sind Diener Jesu. Das zweite, Verwalter von Gottes Geheimnissen. Das klingt erstmal ein bisschen unverständlich. Verwalter oder Haushalter Bereichsleiter. In größeren Häusern, früher gab es jemanden, der war für die Küche verantwortlich, für den Garten verantwortlich, für die Wäsche verantwortlich, für die Diener, für das Personal. Man kann das vielleicht am ehesten mit einer Verwaltung vergleichen, die Stadtverwaltung oder Kirchenverwaltung. Da gibt es Bereichsleiter. Der eine ist für die Finanzen zuständig, der andere fürs Bauen. Und Paulus sagt, wir sind für Gottes Geheimnisse verantwortlich in dieser Welt. Was ist damit gemeint? Naja, an sich ist Gott nicht erkennbar für Menschen. Gott ist ein Geheimnis. Wir als Christen können aber etwas über ihn wissen, weil er sich uns gezeigt hat. Wir kennen das Buch der Geheimnisse Gottes. Dort zeigt er sich selber, offenbart etwas über sich, dass er die Welt erschaffen hat, was er über uns Menschen denkt, was er getan hat, dass er zur Welt gekommen ist in einer Krippe. Dass er barmherzig ist, wie er mit Menschen umgegangen ist, was seine Gedanken sind für die Zukunft. Jeder, der die Bibel nicht kennt, für ihn ist Gott tja nebulös. Aber wir wissen etwas über Gott und wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes und das sollen wir weitererzählen. Man soll uns Christen nicht halten für bessere Politiker oder bessere Finanzleute oder bessere Musiker, sondern als die, die der Welt dienen und Gottes Geheimnisse erzählen. Also Tat und Wort. Oder wie die Heilsarmee das bekannt in diese zwei Begriffe gefasst hat. Soup and Soul. Wir sind für die Suppe verantwortlich, also den Menschen zu helfen, und die Seele, den Menschen was von Gott zu erzählen. Das ist das Wesentliche unseres Auftrages. Und dafür sollen wir bekannt sein. Für diesen Auftrag. Und den sollen wir treu, zuverlässig ausführen. Paulus sagt weiter, aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Also Paulus sagt, im Grunde kommt es mir nicht darauf an, was andere Menschen über mich sagen, wie andere Menschen mich beurteilen, sondern das Entscheidende ist, was Gott über mich sagt. Ist interessant, oder? Uns treibt diese Frage sehr um. Was denken die anderen von uns? Das ist ganz verständlich und ganz menschlich. Wir wollen ja alle gemocht werden, dass die anderen uns mögen. Aber das kann gefährlich werden, weil wir dadurch abhängig werden von anderen. Die Meinungen von Menschen wechseln schnell. Sieht man ja ganz schnell in der Politik, wie schnell kann die Stimmung kippen, wie schnell kann es mal in eine andere Richtung gehen. Und Meinungen sind oft oberflächlich, da kommen wir gleich noch zu. Paulus treibt die Frage um, was denkt Gott eigentlich über mich? Und das ist eine gute Frage. Was denkt Gott eigentlich über mich? Ich weiß nicht, wann wir uns mal diese Frage stellen. Ich habe überlegt, warum stellen wir diese Frage eher nicht so oft? Sind wir zu selbstsicher, weil wir sagen, na, ist doch klar, Gott hat mich lieb. Ist doch klar. Oder sind wir zu unsicher? Sagen wir, na, woher soll ich wissen, was Gott über mich sagt? Was denkt Gott denn eigentlich über uns? Aus der Bibel können wir wissen, dass sein erstes Wort ist, ich liebe dich, ich habe dich erschaffen, du bist wertvoll, ich liebe dich. Das wird gleich bei der Taufe hier im Anschluss auch wieder gesagt werden. Ich liebe dich, du bist wertvoll, du bist mein. So ist Jesus Menschen begegnet. Und es kann sein, dass hier jemand sitzt, der ein anderes Bild von Gott hat, der mit Gott verbindet, streng dich an, benimm dich, sonst bestrafe ich dich. Vielleicht ist das ein Bild, das durch die Erziehung mitgeprägt wurde. Falls das der Fall ist, musst du erstmal dieses Wort hören. Gott sagt zu dir, ich liebe dich, so wie du bist. Du bist mein, ich möchte gerne mit dir zusammen leben. Das ist das erste Wort. Aber kann es sein, dass Gott noch mehr sagt? Heute am dritten Advent ist, wir haben es eben schon gehört, die Hauptperson Johannes der Täufer. Wir haben in der Lesung eben von ihm gehört. Und er tritt auf, um das Volk Israel auf Jesus vorzubereiten. Er geht an den Jordan und er predigt. Herausfordernd, anstößig, vielleicht auch anstrengend. Und was er sagt, trifft viele Herzen damals. Liebe Leute, seid euch nicht zu sicher, dass Gott zufrieden mit euch ist. Ändert euer Leben. Lebt so, wie es die Bibel sagt. Und ganz konkret heißt das, gebt etwas ab von dem, was ihr habt und gebt es den Armen. Und auf Nachfrage sagt Johannes ja zu den Zolleintreibern, bereichert euch nicht auf Kosten der Leute. Und zu den Soldaten sagt er, seid nicht willkürlich, seid nicht gewalttätig, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, hat der Pfarrerssohn und Rhetorikprofessor Valentin Thilo aus diesen Worten ein schönes Adventslied gedichtet. Wir singen es auch gleich. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held, den Gott aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten. Zu dem kommt Jesus Christ. In diesen Zeilen schwingt einerseits die Freude darüber, mit, dass Gott uns nahe kommt. Jesus ist das Heil der Sünder, der Heiland der Welt zum Licht und Leben gegeben. Und er kommt zu mir, zu dir. Er bleibt nicht im Himmel. Gott lässt uns hier nicht allein auf dieser Welt, sondern er kommt, er tut was, er zerreißt den Himmel. Und er will uns helfen, ganz konkret in unserem Alltag, unseren Alltag hell machen, die Sorgen nehmen, Freude schenken, uns Kraft geben. Aber Gott will uns nicht überfahren. Er will nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern er nimmt uns so ernst, dass er möchte, dass wir ihm die Tür öffnen, den Weg bereiten. Und das bringt einen gewissen Ernst mit. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Es kann sein, dass sonst Gott draußen vor der Tür wartet und wir merken es gar nicht. Viele Menschen, damals vor 2000 Jahren, aßen und tranken, feierten und versammelten sich und haben nichts davon mitbekommen, dass Jesus geboren wurde. Nichts davon mitbekommen, dass Jesus gestorben ist. Es braucht eine gewisse Vorbereitung, um Gott zu begegnen. Skurrilerweise ist die Adventszeit, die eigentlich die Vorbereitungszeit sein soll, ja gerade oft die hastigste und stressigste Zeit im Jahr. So als ob uns jemand antreibt, damit wir ja nicht zur Ruhe kommen und uns innerlich öffnen für Jesus, der zu uns kommen will. Vielleicht beginnt dieses Vorbereiten einfach mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr, ich brauche dich, hilf mir. Mit ein bisschen Stille. Ich meine, es sind immer dieselben Dinge, die wichtig sind. Stille, Gebet, wir wissen es eigentlich. Ich glaube, wir müssen es nur mal tun. Und es geht nicht um perfekte Vorbereitung. Wir schaffen es ja nicht, unser Leben vorher blitzeblank zu bekommen. Wie man das Haus vor einer Familienfeier. Wir hatten jetzt Konfirmation im Sommer und davor macht man ja alles, den Garten und das Haus, alles blitzeblank, dass alles richtig schön ist für den Besuch, der kommt. Auf unser Leben angewandt hieße das, man macht vorher alles blitzeblank, bevor Gott zu Besuch kommt. Ne, man alle schlechten Angewohnheiten weg und den Fernseher aus, nur noch Bibel lesen und Gesangbuchverse auswendig lernen und ausgeglichen und friedlich und fröhlich sein. Schafft ja keiner von uns. Es gibt diese nette kleine Geschichte, die jetzt auch als Begrüßungsandacht im Gemeindebrief steht. Ich weiß nicht, wer das schon gelesen hat. Ganz am Anfang, müssen wir mal nachlesen. Da kündigt Gott sich an und ein Mann fängt an, sein ganzes Haus vorzubereiten. Und dann kommt jemand, der ihm mithilft und gemeinsam machen sie alles schön. Und am Ende sagt der Mann, so, jetzt kann Gott kommen. Und dann sagt der andere, aber ich bin doch schon da. Also Jesus hilft ja beim Aufräumen. Wir müssen nicht unser Leben vorher ganz in Ordnung bringen, bevor er kommt. Aber wir müssen ihm die Tür öffnen und gemeinsam können wir unser Leben verändern. Er lässt uns nicht alleine. Wir müssen die Weihnachtsfreude in uns nicht machen, aber sie uns schenken lassen. Den Weihnachtsfrieden nicht machen, aber unser Herz öffnen, dass er uns es schenken kann. Wir können mit Ernst die Tür öffnen für Jesus, damit er kommt und in uns aufräumt. Paulus weist die Korinther und auch uns darauf hin, achtet weniger auf das, was die Menschen so sagen. Achtet vielmehr auf das, was Gott euch sagt, was Gott euch sagen will. Und noch ein allerletzter Gedanke von Paulus. Da schreibt er, urteilt also nicht schon jetzt, wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen ist, und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient hat. Urteilt nicht schon jetzt. Das menschliche Urteilen ist nur oberflächlich. Wir sehen ja nur das Äußere. Wir denken, Mensch, wie kann der nur? Oder warum tut er das? Warum ist er so unfreundlich oder so verletzend oder so schludrig? Aber wir sehen ja nur das Äußere. Ich muss das immer wieder denken, wenn Menschen manchmal unausstehlich sind oder so verletzend sind. Dann muss ich denken, was hat dieser Mensch wohl alles schon an Schlimmem erlebt, dass er so ist? In der Bibel gibt es diesen Vers, den nehmen oft Konfis als Konfirmationsspruch. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und deshalb sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, ihr kennt ja die ganze Geschichte nicht, ihr seht ja nicht ins Herz. Gott kennt die ganze Geschichte und Gott sieht ans Herz. Und Paulus sagt hier, am Ende der Zeit wird Gott richten, wenn Jesus wiederkommt. Gericht bedeutet Recht sprechen. Dann wird Gott alles Innere, wird alles aufdecken und dann wird er Gerechtigkeit walten lassen. Vielleicht ein etwas erschreckender Gedanke, wenn wir Gott mit seiner Barmherzigkeit ausblenden. Jesus schaut auf all das mit einem ganz liebevollen, verständnisvollen Blick. Jesus sieht das Herz an. Paulus spricht in die Situation der Korinther hinein, in diese ganzen Gruppierungen, die sich gegenseitig verurteilen, aber auch in unsere Zeit, in unsere Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten. Und er sagt, hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen. Gott wird am Ende der Zeit alles ans Licht bringen. Dann stellt sich raus, wer Recht hat. Vielleicht kann uns das helfen, andere Positionen stehen zu lassen, auch wenn wir sie für grundfalsch halten. Vielleicht ist das sogar eine Denkhilfe zu echter Toleranz. Wir hier können nicht alles immer entscheiden, aber am Ende wird Gott ans Licht bringen, wer Recht hat. Was nehmen wir mit aus diesen Worten für unsere Adventszeit? Lasst uns nicht so viel auf die Stimmen der Menschen hören, sondern auf Gottes Stimme. Was er jetzt schon sagt, liebevoll, ermutigend, aufmunternd, aber auch herausfordernd, wie bei Johannes dem Täufer. Lasst uns mit Ernst in dieser Adventszeit uns vorbereiten, das Herz öffnen, hören, beten, singen, lesen. Und diese Welt ist eine Übergangszeit. Es gibt Fragen, die können wir hier nicht so leicht klären. Lasst uns nicht richten, nicht urteilen, sondern darauf vertrauen, dass Gott alles in der Hand hat und spätestens am Ende, wenn Jesus wiederkommt, er die Wahrheit, das Recht ans Licht bringen wird. Mit viel Lob, so wie wir es verdienen. Mit Ernst um Menschenkinder das Herz in euch bestellt. Bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held, den Gott aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.